Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus, will auch herzliche Grüße von unserer Gemeinde in Bietigheim-Bissingen an euch weitergeben. Auch die Geschwister lassen euch grüßen. Ja, wir haben diese Tage eine Reihe gehabt, die sich beschäftigt hat mit dem Thema der treue Überrest des Volkes Israel und seine Bedeutung für uns Gläubige, der Gemeinde. Und wir haben gesehen ganz grundsätzlich, dass ja die Gemeinde Jesu Christi und das Volk Israel zwei verschiedene Heilszeiten, zwei verschiedene Haushaltungen sind, die wir deutlich voneinander unterscheiden müssen, dass wir jetzt nicht unter dem mosaischen Gesetz stehen und dass das Alte Testament für uns jetzt nicht in dem Sinn eine direkte verpflichtende Anwendung aller 613 Gebote des Alten Bundes enthält, aber dass umgekehrt das Neue Testament uns lehrt, dass die ganzen geschichtlichen Begebenheiten, die Ermahnungen und auch die Gebote Gottes, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, dass sie eine vorbildliche Bedeutung für uns haben, dass sie Lektionen, Belehrungen für uns enthalten, die wir am Ende der Zeiten sind. 1. Korinther 10 haben wir da uns in Erinnerung gerufen, Römer 15, diese Aussagen, die uns zeigen, dass sehr wohl auch diese Begebenheiten und Gottes Wege mit dem Volk Israel für uns wichtige Lektionen enthalten. Und wir haben uns am Anfang im ersten Vortrag beschäftigt mit dem Überrest Israels angesichts des Abfalls des ganzen Volkes und haben auch gesehen, dass es so wie eine Gesetzmäßigkeit ist in dem Wirken Gottes und den Wegen Gottes mit den Menschen, dass Gott dem Menschen Gnade gibt, Segnungen gibt, einen Bund gibt und dass der Mensch eigentlich regelmäßig und das Volk Gottes regelmäßig in seiner großen Mehrheit diesen Bund und diese Segnungen verwirft und abweicht von Gott. Das war mit der Menschheit vor Noah so, das war so mit dem Volk Israel. Wir haben gesehen, der Bund, der feierlich am Sinai geschlossen wurde, der wurde wenige Tage später schon grausam gebrochen durch diesen Götzendienst des goldenen Kalbes. Und immer wieder hat Gott einen Überrest von treuen, gottesfürchtigen Menschen Gottes erweckt, mit dem er weitermachen konnte, der wirklich auch dem Herrn die Treue gehalten hat, auch wenn die Mehrzahl der Menschen das nicht getan hat. Das ist so ein Muster, was wir immer wieder finden, was wir auch in der Geschichte der Gemeinde finden. Der große Abfall vom Glauben hat im Grunde schon gegen Ende des ersten Jahrhunderts stattgefunden. Die katholische Kirche, die wir im zweiten Jahrhundert finden, ist bereits eine entartete Kirche mit lauter Irrlehren, die nicht mehr der neutestamentlichen Gemeinde entspricht. Und es war auch damals nur ein Überrest, den wir zum Teil kirchengeschichtlich gar nicht kennen, weil die römische Kirche alle Belege und historischen Dokumente vernichtet hat von denen, die einen anderen Weg als ihren Weg gegangen sind. Aber dieser Überrest war da. Wir kennen ihn bei den Waldensern, wir kennen ihn bei den Täufern. Also wir sehen, obwohl im Neuen Testament dieser Begriff Überrest nicht gebraucht wird, dass von der Sache her genau dieselbe Wegführung Gottes auch in der Geschichte der Gemeinde feststellbar ist. Und deswegen haben diese Begebenheiten um den treuen Überrest Israels uns etwas zu sagen. Wir hatten das letzte Mal auch diese Erweckung, diese Neubelebung des treuen Überrestes nach der babylonischen Gefangenschaft betrachtet, wo unter Esra und Nehemia, unter den Propheten Haggai und Zacharia Gott nochmal ein Aufleben geschenkt hat, damit in dem zerstörten Jerusalem aufs Neue der Tempel und der Gottesdienst aufgerichtet werden konnten. Ja? Und wir haben aber auch da schon gesehen, dass auch selbst von denen, die da wirklich gekommen waren, um das Heiligtum aufzubauen, wieder die alten Sünden und Abweichungen geschehen waren. Mehrfach mussten diese Männer Gottes, Esra und Nehemia, das Volk Gottes tadeln und aufrütteln, weil sie wieder sich verheiratet hatten mit heidnischen Frauen und damit vermischt haben mit dem Götzendienst der Heidenvölker, was Gott ausdrücklich verboten hat. Gut, und jetzt haben wir diesen letzten Punkt, wo es darum geht, der treue Überrest am Ende der Zeiten, die Botschaft des Propheten Malachi. Ja, wir haben schon gesehen, diese letzte Erweckung, das waren eigentlich auch die Botschaften der Propheten Haggai und Zacharia, die wir ja direkt vor Malachi in unseren Bibeln finden. Und der Prophet Malachi hat im Grunde eine sehr traurige Botschaft in vielem, aber auch eine sehr aufrüttelnde und ernste und auch mutmachende Botschaft. Und diese Botschaft galt dem Überrest Israels in den allerletzten Zeiten. Israels. Vor dem neuen Bund. Es war die letzte Botschaft, die Gott an sein Volk gerichtet hat, bis dann wieder neu Gott geredet hat durch Johannes den Täufer und durch den Herrn Jesus selbst. Dazwischen lagen 400 Jahre des Schweigens Gottes, wo kein Prophet aufstand mehr. Und von daher hat der Prophet Malachi schon eine besondere Bedeutung auch jetzt. Und dort wird auch noch einmal ganz bewusst dieser Überrest angesprochen. Der Überrest, den Gott sich bewahren wollte, damit die Anbetung, der priesterliche Dienst und auch die Verkündigung der Wahrheit Gottes lauter und unverfälscht erhalten bleibt. Das war Gott immer wichtig. Auch wenn viele im Volk Gottes das Wort Gottes missachteten und die Anbetung mit Götzendienst vermischten und verdarben, wollte Gott doch immer solche haben, die ihn im geistlichen Sinn lauter und aufrichtig anbeteten. Auch im Volk Israel schon. Und Gott hat auch solche gehabt. Und das sehen wir hier im Propheten Malachi auf der einen Seite nochmal ein Bild des Verfalls. Mitten unter denen, die ja eigentlich die Treuen waren, die eigentlich als Überrest herausgerufen waren. Also wir sehen immer wieder, Gott muss innerhalb des Überrestes nochmal einen Überrest erwecken, weil auch im Überrest derer, die eigentlich mal gut angefangen hatten, wieder der geistliche Niedergang eingesetzt hat. Übrigens gibt es da ganz klare Parallelen auch in der Kirchengeschichte. Ja? Wenn wir uns überlegen, die Reformation als ein geistlicher Aufbruch, der aber halbherzig war, dann Erstarrung in der Orthodoxie, Erweckung unter dem Pietismus. Der Pietismus ist auch wieder ein Stück erstarrt und ein Stück auch wieder abgewichen. Wenn wir uns überlegen, zum Beispiel die Geschichte von Zinzendorf und dieser Herrnhuter Brüdergemeinde, ja, dann sehen wir, die haben als ein lebendiges Zeugnis angefangen und heute sind sie liberal und ökumenisch, ist kein Leben mehr da. Ja, aber da sind die ersten Missionare ausgegangen. Ja, bei allen Schwierigkeiten, die da waren, war da geistliches Leben am Anfang. Ja, und so sehen wir dieses Gesetz des Niedergangs, dass all das, was dem Menschen in seinem Fleisch anvertraut wird, das verdirbt er irgendwann. Ja, und dann muss Gott sich neue Menschen Gottes erwecken, die Gottes ursprüngliche Absichten und die Segnungen und den Auftrag Gottes weiterführen. Und das sehen wir eben hier auch im Propheten Malachi, diese wenigen, diese Minderheit an Priestern, an verantwortlichen Hirten der Gemeinde, die damals diesen Neuaufbruch in Jerusalem begonnen hatten. Wir haben uns ja erinnert, die große Masse blieb in Babylon, die hatten gar kein Interesse an diesen ganzen Dingen. Die wollten auch gar keine Opfer mehr bringen. Die waren ganz zufrieden im Exil mit ihrem Reichtum, den sie sich dort erworben hatten. Aber selbst unter dieser Minderheit war eine erschreckende Gleichgültigkeit eingetreten. Nun lasst uns einfach mal einige Ausschnitte aus dem Propheten Malachi lesen. Wir können das natürlich nicht ganz durchlesen, aber ganz am Anfang ist es schon erschütternd, was wir dort finden. Die ersten zwei Verse. Dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das drückt im Grunde schon die ganze Not aus. Auf der einen Seite sehen wir, auch im Alten Testament, Gott ist ein Gott der Gnade. Er ist ein Gott, der barmherzig und geduldig ist, der sein Volk liebt und so viele Erweise seiner Liebe und Geduld gegeben hat, gerade auch Israel. Und diese Generation, die die Gnade Gottes eigentlich noch handfest erlebt hat und vor Augen hatte, indem sie zurückkehren durften aus Babylon nach Jerusalem, sie fragen, worin hast du uns geliebt? Ja? Und da sehen wir eine Entfremdung, eine innere Entfernung. Diese Menschen haben ihren Gott nicht mehr erkannt gehabt. Sie haben ihn nicht wirklich geehrt und geliebt und an ihn geglaubt, sondern sie waren nur noch in einer äußerlichen, formalen Beziehung zu dem Gott, der ihr Bundesgott war. Und dieser Abfall, dieses Absinken im Lauf der Generationen von lebendigem Glauben, dass dann irgendwann eine Generation kommt, die nur noch eine äußerliche religiöse Form hat und keine Herzensbeziehung mehr. Das ist eine Herausforderung auch für uns. Ja? Und wir müssen immer wieder bedenken, dort, wenn vielleicht die Väter noch lebendigen Glauben hatten, ist es überhaupt nicht gesagt, dass die Kinder und Kindeskinder diesen Glauben auch noch lebendig haben. Sondern es ist ein Ringen der Gläubigen, dass auch das Feuer wirklich auch des Glaubens und des geistlichen Lebens weitergereicht wird, diese Fackel weitergereicht wird an die nächste Generation und nicht erlischt und nur noch ein verkohlter Stumpf übrig bleibt, der vielleicht noch raucht, aber kein Feuer mehr hat. Und das ist eine ganz große Herausforderung, auch für uns heute in der allerletzten Zeit. Ja? Wir müssen drum ringen, dass unsere jungen Leute nicht nur eine äußere Form, ein Lippenbekenntnis zu Christus haben, sondern dass sie wirklich von Herzen dem Herrn nachfolgen, dass sie das Joch der Nachfolge, die Selbstverleugnung auf sich nehmen, dass sie bereit sind, wirklich dem Herrn zu dienen und zu folgen und nicht nur ein äußeres religiöses Lippenbekenntnis ablegen. Und dieses Absinken in äußere Formen, das sehen wir auch ganz rasch weiterhin, wenn wir lesen, was der Prophet Malachi dem Volk vorhalten soll. Ab Vers 6 lesen wir mal weiter. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Und wenn er ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn er ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Herrscher. Und nun besänftig doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Also wir finden hier eine erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber dem Wesen Gottes und den Ansprüchen und Rechten Gottes in seinem Volk. Und wir finden, dass das zentrale Element des alttestamentlichen Gottesdienstes zu einer äußerlichen Formalität herabgesunken war, nämlich der Opferdienst. Wir haben ja schon gesehen, diese ganzen Gesetze des Alten Testaments, diese berechtigten heiligen Gebote Gottes, konnten die Israeliten nicht zum Leben führen, weil sie durch ihre Sündennatur gehindert waren, diese Gebote wirklich zu halten. Und das ganz Entscheidende im Alten Bund, damit Gott überhaupt mit seinem Volk weitermachen konnte, war das Sühnopfer, war die Möglichkeit, die Schuld, die man auf sich geladen hatte, zu bedecken, indem man Tiere geopfert hat, das Blut fließen ließ und damit anerkannt hat, ich hätte eigentlich das Gericht verdient, aber durch dieses stellvertretende Sühnopfer will ich die Sühnung, die Vergebung in Anspruch nehmen, die du mir anbietest, wenn ich opfere. Das war ja der Stand im Alten Bund. Ja? Und die Leute, die praktisch das Opfer missachtet haben, die gesagt haben, naja, müssen wir halt mal wieder ein Lamm opfern, da ist gerade so eins, es hat nur drei Beine und ist sowieso hat die Krätze, das können wir für nichts anderes gebrauchen, das bringen wir dem Herrn da. Ja, so war das. Und was hat es bedeutet? Die haben sich gesagt, ach Gott, wird da nicht drauf achten. Ja? Hauptsache irgendwie äußerlich ist dem Buchstaben der religiösen Pflichtübung Genüge getan. Das reicht uns. Und das war vor Gott ein schlimmes Verbrechen. Weil damit haben sie im Grunde gesagt, ach, ich habe gar nicht so viel Schuld und außerdem, das ist Gott doch eh egal. Ich brauche doch eigentlich überhaupt kein Sühnopfer bringen. Ja? Ich bin doch schon so gerecht. Ich stehe ganz gut vor Gott da. Oder man sagt, ja, wo ist denn der Gott des Gerichts? Gibt doch gar keinen Richter. Gott kümmert sich gar nicht drum, was ich tue oder lasse. Ich kann machen, was ich will. Auf jeden Fall war das Zeichen dafür, dass sie eigentlich die innerliche Verbindung, die Herzensverbindung zu Gott verloren haben. Und das waren die Priester, das war die religiöse Elite, das waren die, die eigentlich dem Volk vorangehen hätten sollen in Gottesfurcht und Demut. Die haben genauso gehandelt. Und das tadelt der Geist Gottes durch den Propheten Malachi ganz ernst. Und wie ist es heute? Nun, heute erleben wir, dass ja Gott wirklich den Heidenvölkern ganz große Gnade gegeben hat, indem er das Evangelium von Jesus Christus und die freie Vergebung der Schuld durch den Glauben an ihn hat weltweit in großem Maß verkündigen lassen. Und gerade bei uns in Deutschland, im Land der Reformation, wo diese Botschaft noch einmal dann eben recht klar und deutlich verkündigt wurde, haben wir eine ganz besondere Schuld darin, dass eigentlich die Mehrzahl derer, die dieses Gnadenangebot verkündigt bekommen haben, es nie wirklich angenommen. Es war immer nur eine Minderheit, die sich wirklich bekehrt hat und gläubig wurde. Und wir haben heute die Situation, dass eben eine Namenschristenheit entstanden ist, die das Sühnopfer Jesu Christi mit Füßen tritt. Und das ist noch viel, viel ernster als die Sünde und Schuld, die damals im Alten Testament durch diese Priester hervorgerufen wurde. Ja, die Theologen, die Pfarrer und Prediger, die Verwalter des Heilsangebotes des Evangeliums, weithin missachten sie den Herrn und sein Sühnopfer und treten es mit Füßen. So muss man das leider sagen. Ja? Sie glauben gar nicht mehr an den Herrn Jesus, an seine wahrhaftige Jungfrauengeburt und Gottheit, an sein vollkommenes Sühnopfer, an seine Auferstehung. Das wird alles geleugnet. Und die Menschen sagen im Grund, ja, wenn du dich hast taufen lassen, dann bist du ein Kind Gottes und hast du den Freifahrtschein in den Himmel, egal wie du lebst. Ja? Das ist die Botschaft der Namenschristenheit. Und das bedeutet, dass sie das viel höhere und kostbarere Opfer des Herrn Jesus mit Füßen treten. Das muss uns mal so bewusst werden. Wir sind ja da abgestumpft. Wir sind schon daran gewöhnt, dass solche Sprüche kommen. Es braucht doch gar kein Blut. Diese Botschaft von dem blutigen Sühnopfer, die ist so unästhetisch, die wollen wir gar nicht hören. Ja, das sagen heute ganz viele Leute, die sich Christen nennen. Und ihnen ist gar nicht klar, dass allein das Blut des Lammes sie von dem Zorngericht Gottes erretten kann. Das kommt daher, dass sie auch gar nicht an ein Zorngericht glauben. Ja? Und das ist vor Gott Frevel. Ein Gräuel. Das nimmt Gott ganz ernst. Und deswegen ist ein Gericht Gottes über diese Leute fest beschlossen. Das muss uns klar sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Evangelium gerade auch den Namenschristen verkündigen, die meinen, sie seien schon christlich und hätten schon das Heil, die aber betrogen werden durch die Irrlehre für der Taufwiedergeburt, dass man sozusagen, wenn man ein bisschen kirchlich ist, sich die Sündenvergebung schon automatisch empfangen hat durch ein paar Sakramente, die man da entsprechend empfängt. Das ist im Grund heute die Missachtung des Sühnopfers, die wir heute leider auch feststellen müssen. Und das andere, was wir da auch sehen, der große Schaden war, sie haben den Herrn nicht mehr gefürchtet. Sie haben ihn formal geehrt durch ihren rituellen Gottesdienst, aber sie haben nicht mehr gewusst, es gibt einen lebendigen Gott, der alles sieht, was ich tue und auch alles, was ich denke. Und der hinsieht und nicht wegguckt. Ja? Von den Gottlosen, von den Frevlern im Alten Testament heißt es in den Psalmen, Gott sieht es schon nicht. Gott kümmert sich nicht drum, es ist Gott egal, was ich tue. Das haben diese Leute geglaubt und bekannt und das ist ein großer Irrtum. Der lebendige, heilige Gott ist allgegenwärtig. Er sieht alles, was wir tun. Er sieht aber auch in unsere Herzen und sieht die verborgensten Gedanken. Und wahre Gottesfurcht ist, dass ich so vor diesem Gott lebe, dass ich auch diese Dinge bekenne, wenn ich zum Beispiel sündige Gedanken habe. Und dass ich das vor den Herrn bringe. Und der Herr gibt mir ja Vergebung, wenn ich in dem Glauben an ihn lebe. Das ist so kostbar, dass wir für alle unsere Schuld und Sünde, für alles Verkehrte und Verdrehte, für all unser Versagen, Vergebung haben in dem Blut des Lammes. Und die Leute, die so eine Art formale Selbstgerechtigkeit haben und Gott nicht fürchten, die suchen auch keine Vergebung, weil die sagen sich, warum denn? Ja? Hat doch gar keine Bedeutung, was ich tue, kann tun und lassen, was ich möchte. Und das ist heute leider auch ein Standpunkt, der vielfach auch unter Christen im Endeffekt so praktiziert wird, man lebt letztlich in Weltförmigkeit, zum Teil auch in richtiger Sünde. In vielen Kreisen ist heute zum Beispiel das unverheiratete Zusammenleben, was die Bibel als Hurerei bezeichnet und eine ganz ernste Sünde vor Gott ist, das ist tolerierbar und normal und da redet man einfach gar nicht mehr groß drüber. Ja? Das ist zum Beispiel auch etwas, das sieht Gott. Das ist Gott nicht gleichgültig, wenn Menschen, die den Namen Jesu Christi bekennen, auf diese Weise handeln. Da fehlt es an Gottesfurcht. Und in dem Buch der Sprüche heißt es doch ganz klar, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, ohne Gottesfurcht habe ich überhaupt keine reale, echte Beziehung zu Gott. Wenn ich nicht erkenne, dass Gott ein heiliger Gott des Gerichts ist, dann suche ich auch keine Gnade und Vergebung. Dann ist mir auch das Opfer des Herrn Jesus gar nicht kostbar. Das wird ja erst dadurch kostbar, dass ich erkenne, ja, ich bin ja verloren vor diesem heiligen Gott. Er sieht alles, es ist alles in seinen Büchern aufgeschrieben, was ich Böses getan habe, wo ich gegen sein Wort verstoßen habe. Und ich habe keine Chance, dem zu entkommen oder Gott irgendwie zufriedenzustellen durch eine Geldspende, durch eine soziale Tat, sondern ich brauche Vergebung. Wo finde ich sie? Ja, das ist ja heute ganz selten, dass Menschen überhaupt noch auf diese Weise aufwachen und ihnen bewusst ist, wie kostbar es ist, dass der Herr Jesus für uns in den Riss getreten ist und stellvertretend für uns unsere Schuld gesühnt hat. Sonst hätten wir keine Chance vor Gott. Wir wären verlorene Leute. Und wer das wirklich verstanden hat, der bleibt gerade dann, wenn er Versöhnung und Errettung hat, in einem Zustand der Ehrfurcht vor Gott. Ja? Wenn man sagt, ja, ich bin doch unter der Gnade, ich habe doch die Vergebung, ich brauche Gott nicht mehr fürchten. Da ist was falsch, da ist ein Schaden in unserem Glaubensleben. Ja? Wir brauchen keine Angst haben vor Gott, aber wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben, gerade wenn wir begnadigt sind. Und das war der Schaden auch im Volk Israel. Sie haben einfach gemeint, Gott schaut schon nicht so genau hin, ich kann auch einfach eigenmächtig von Gottes Geboten abweichen. Wir wissen ja, dass Gott gesagt hat, du musst ein makelloses Lamm darbringen. Warum? Ja, weil das ein Vorbild war auf das makellose Lamm Gottes, den Herrn Jesus. Und weil ein Opferlamm, was selber schon Schaden und Schuld und Fehl an sich hatte, das taugte doch nicht, die Schuld von anderen wegzunehmen. Ja? Und deswegen war da ein ganz großer Schaden an diesem Punkt, wo sie die Opfer so missachtet haben. Und wie gesagt, bei uns ist Gottesfurcht in der Christenheit sowieso schon völlig weg. Die Namenschristenheit vertritt irgend so eine Art von Allversöhnung. Ach, irgendwie werden schon alle Menschen in den Himmel kommen, die Muslime auch. Wir brauchen keine Mission, das ist eh intolerant und eine Zumutung. Ja, irgendwie kommt es schon alles in Ordnung. Gott ist ja barmherzig. Ne? Und das ist eine große Lüge. Aber auch unter den Gläubigen nimmt die Gottesfurcht ab. Das muss man auch mal deutlich sagen. Ja? Dass wir selber oft in der Gefahr sind, der Mensch produziert sich selber, der Mensch steht im Mittelpunkt, seine Rechte, seine Ansprüche stehen immer mehr im Mittelpunkt, auch in vielen Gemeinden, die sich evangelikal und christlich nennen. Und Gott wird an den Rand gedrängt. Ja? Gott kann froh sein, wenn wir Menschen ihn loben und ihm dienen. Ja? Dann braucht er sich nicht beklagen darüber, dass wir vielleicht da auch die eine oder andere Fehlhaltung haben. So ungefähr ist manchmal die Einstellung und das ist völlig verkehrt. Ja? Und in dem Sinn ist es wichtig, dass wir auch verstehen, dieser Mangel an Gottesfurcht auch im Volk Gottes ist etwas ganz Ernstes, wo wir uns auch darunter demütigen müssen und darum beten müssen, dass Gott da Umkehr und Heilung schickt. Und wenn wir jetzt das zweite Kapitel des Propheten Malachi anschauen, dann sehen wir dort, dass Gott sich ganz besonders mit den Priestern beschäftigt. Das war damals wirklich, sagen wir mal, diejenigen, die Gott geweiht waren, um ihm zu nahen, die in einer besonderen Weise auch Belehrung empfangen hatten. Das ganze dritte Buch Mose zum Beispiel ist ja eine Belehrung zum größten Teil der Priester und der Leviten, der Diener im Heiligtum. Sie sollten dem Herrn besonders nahe sein und bei ihnen war der geistliche Schaden der Gleichgültigkeit und des Abfalls vom Glauben besonders schlimm. Ich lese mal Malachi 2, Vers 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Ja, also diese Abstumpfung und Gleichgültigkeit ist etwas Schlimmes. Ich muss manchmal denken, wir haben auch bei uns Eine ganze Reihe von jungen Menschen in unserer Versammlung, die haben bestimmt von Kind auf schon 100 Mal, 200 Mal das Wort Gottes gehört. Sie haben immer wieder auch gehört von diesem Ruf der Gnade, sich zu bekehren und Vergebung der Schuld zu erlangen. Und leider ist es so, wenn man oft das Wort Gottes hört, ohne dass man von Herzen darauf eingeht, dann entsteht eine erschreckende Haltung der Herzenshärtigkeit und Gleichgültigkeit. Ja? Man stumpft ab, so man hat so wie so eine Hornhaut bekommen, dass man eben einfach gar nicht mehr gepiekst wird, wenn da ein Stachel des Wortes Gottes uns erreichen will. Das läuft alles runter an manchen Menschen, nicht nur Jungen, auch Älteren manchmal, ja, die in der Versammlung sitzen, die sich alles anhören und die dann einfach gleichgültig sind. Ihr nehmt es euch nicht zu Herzen. Aber schaut, diese Botschaft der Bibel von der Sünde und der Gnade, vom Gericht und von der Erlösung, das ist das Allerwichtigste im Leben. Viele Menschen, nicht nur Junge, denen ist viel wichtiger, dass sie im diesseitigen Leben irgendwie gut rauskommen, dass sie vielleicht einen tollen Beruf haben, einen tollen Ehepartner oder irgendwie eine tolle Figur und gut aussehen und sich nach außen hin irgendwie schön präsentieren können und bewundert werden und viele Likes bekommen in den sozialen Netzwerken. Das ist heute die letzte Torheit. Ja, und da bleibt das Wesentliche auf der Strecke. Der Mensch kann sich selber betrügen, dass es ihm gar nicht mehr darum geht, Gott zu gefallen und vor Gott in Ordnung zu sein, der doch unser Schöpfer und Herrscher ist und der unser Leben in seiner Hand hält, sondern es ist viel wichtiger, vor den Menschen gut dazustehen und irgendwie menschlich ein schönes Leben zu führen. Und das ist eine tödliche Krankheit. Ja, das ist total verkehrt. Solche Menschen tanzen am Abgrund und wissen gar nicht, dass ein falscher Schritt sie abstürzen lassen könnte. Ja? Und deswegen diese Gleichgültigkeit der Herzen, das ist vielleicht mit der größte geistliche Schaden, der uns immer wieder im Buch Malachi aufkommt. Und es war von Leuten, die täglich das Wort Gottes gehört haben. Wisst ihr, die Priester haben ja ihre rituellen Schriftlesungen gehabt, die haben Lobpreis gesungen und haben immer den Namen des Herrn jeden Tag 50 Mal, wenn sie gedient haben, wahrscheinlich im Mund genommen. Das war ja nicht so, dass die ein völlig unreligiöses Weltleben geführt haben, sondern die haben sich die ganze Zeit mit Religion beschäftigt, aber ihr Herz war nicht dabei. Und das ist etwas Erschreckendes. Und deswegen gebraucht der Herr auch ernste Worte. Diese Leute haben den Herrn nicht gekannt und gefürchtet, aber sie haben gesagt, ich segne dich im Namen des Herrn. Und dann haben sie erwartet, dass das auch alles so funktioniert. Und dann hat Gott gesagt, nein, ich verwandle euren Segen in Gericht. Ja? Und ich muss euch richten, weil ihr so gleichgültig seid. Vers 3, siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Herrscher. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit, und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr, der Herrscher. Ja, das ist etwas so Ernstes. Ich meine, das betrifft vielleicht in besonderer Weise die Diener des Herrn, auch in der Gemeinde, die Ältesten, die Verkündiger. Aber auf der anderen Seite wollen wir uns daran erinnern, dass der Apostel Petrus uns sagt, dass wir alle Priester sind im Neuen Testament. Ja, wir können uns also nicht rausreden, das ist jetzt mehr so für meinen Pastor oder für die ältesten Brüder, da kann ich mich zurücklehnen. Ja, sondern wir alle sind ein Stück hier auch angesprochen als Priester im Volk Gottes, dass es darum geht, wenn wir wirklich in Ehrfurcht aus der Gnade Gottes leben, in der lebendigen Beziehung zum Herrn leben, dann werden wir das Wort Gottes heilig halten. Ja, Das war ja eine der wichtigsten Aufgaben der Priester. Sie sollten das Volk, das mosaische Gesetz, die Tora, die Weisung Gottes lehren, damit das Volk nicht davon abweicht. Ja? Sie sollten das studieren. Sie konnten lesen, sie konnten das verstehen, sie waren selber unterwiesen. Und wenn sie das verachtet haben, das Wort Gottes vernachlässigt und verachtet haben und davon selber abgewichen sind, dann hatten sie natürlich auch keine Vollmacht, das anderen weiterzugeben. Ja? Das ist ja klar. Das gilt auch zum Beispiel für uns als Eltern. Wenn wir unsere Kinder lehren wollen in der Bibel, im Wort Gottes, und wir selber nehmen das Wort Gottes nicht ernst und befolgen es in manchen Dingen gar nicht, dann wird unsere Predigt und unsere Andacht ein Stück unglaubwürdig in den Augen unserer Kinder. Ja? Wir haben keine Vollmacht, ihnen etwas weiterzugeben, wenn wir selber gar nicht wirklich danach leben. Und natürlich, wir alle versagen da und tun das nur unvollkommen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich darunter beuge und auch wirklich meinen Kindern vielleicht bekenne, dass ich in manchem nicht so vollkommen in den Wegen Gottes lebe, dass mir das aber wichtig ist, oder ob ich einfach wie selbstverständlich das Wort Gottes missachte und dann trotzdem versuche, es in der Familienandacht an die Kinder weiterzugeben. Ja, das funktioniert nicht richtig. Ja, das ist auch klar. Und deswegen, das ist so ernst, dass Gott eben den Leviten, dem Stamm Levi, einen besonderen Bund gegeben hatte, Diener des Heiligtums und Wächter über das Wort Gottes zu sein. Und gerade sie hatten sich am schlimmsten versündigt. Ja? Das heißt ja auch, beim letzten Mal haben wir das gesehen, bei Esra, die Hand der Priester und der Oberen im Volkes waren als erstes in der Abweichung, dass sie fremde Frauen geheiratet haben. Ja? Die waren also ganz vorne dran bei der Sünde, bei der Abweichung von Gott. Und das ist natürlich etwas, was dann auch katastrophale Folgen auf das Volk Gottes hat, das sie eigentlich lehren sollten, wo sie eigentlich ein Vorbild sein sollten. Ja? Und von daher gesehen ist es auch eine ganz ernste Sache. Auch das finden wir heute im Volk Gottes. Und vielleicht lesen wir da mal ganz kurz auch dieses Schlaglicht, diese prophetische Aussage über die Missachtung des Wortes im Neuen Testament, 2. Timotheus 4, die eigentlich ziemlich genau antwortet auf das, was wir da im Alten Testament gelesen haben. In 2. Timotheus 4 sehen wir die endzeitliche Haltung vieler Christen zum Wort. Ich lese mal ab Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Das ist gerade heute eine ganz große Not. Man will das Wort Gottes, das schneidet, das uns überführt, das uns anspornt, in der Heiligung für Gott zu leben. Man will das gar nicht mehr so genau hören. Man sucht sich Prediger, die unbequemen Stellen rauslassen und die alles irgendwie so in einem freundlichen Licht umdeuten, sodass der alte Mensch sein Leben schön weiterführen kann mit ein bisschen religiöser Färbung oder Fassade dabei. Und das ist eben heute auch ein Schaden, wo wir auch sehen müssen, wenn die Verkündiger des Wortes nicht mehr den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, wenn sie nicht das Wort Gottes auch so verkündigen, dass es schneidet, dann ist ein ganz schlimmer Schaden im Volk Gottes. Und wenn wir es schneidend verkündigen wollen, ihr Lieben, dann muss sich die erste Schneide dieses zweischneidigen Schwertes immer an uns und gegen uns richten. Ja? Ich muss selber das Wort Gottes auf mich anwenden und mich darunter beugen, sonst kann ich nicht erwarten, dass, wenn ich es verkündige, auch andere es ernst nehmen und sich zu Herzen nehmen. Ja? Das ist auch die Schwierigkeit. Ja? Lieber sagt man sich, ja, wenn es mich nicht schneiden soll, dann tue ich die andere Schneide auch gleich noch abstumpfen. Ja? Dann verkündige ich eben ein harmloses, freundliches, locker plätscherndes Wort, was wichtige Wahrheiten einfach nicht mehr enthält. Aber dann ist schon ganz großer Schaden passiert. Ja, dann ist genau das eingetreten, was wir da in 2. Timotheus 4 lesen und wovon eben im Alten Testament Malachi so eine Vorformung ist. Ja, und dann der andere Punkt, den immer wieder finden in dieser Geschichte des Überrests, der wird jetzt ganz direkt angesprochen im zweiten Teil von Malachi, nämlich die Aufgabe der Absonderung von den Heidenvölkern und die Vermischung mit den Heidenvölkern. Ich lese mal ab Vers 10 Malachi 2. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum sind wir denn so treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Juda hat treulos gehandelt und einen Gräuel verübt in Israel und Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Also wir finden das ja immer wieder, die Juden, gerade auch die Priester, die haben heidnische, götzendienerische Frauen geheiratet. Und das war immer schon eine Katastrophe. Wenn wir uns auch mal anschauen, viele von den gottlosen Königen in Juda waren Söhne heidnischer Frauen. Da hatten ihre Väter heidnische Frauen geheiratet und sie haben das Herz der Kinder mehr geprägt als die Väter. Das ist übrigens die Regel. Ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, deswegen werden auch bei den gottesfürchtigen Königen immer die Mütter mitgenannt. Ja? Weil die haben einen Einfluss, zum Teil einen größeren als die Väter, auf das geistliche Leben der Kinder. Das möchte ich nur mal zur Ermutigung auch unseren lieben Schwestern sagen, wenn ihr darin treu seid und das euer Herzensanliegen ist, euren Kindern das vorzuleben und sie wirklich zum Herrn zu führen, da habt ihr eine wunderbare Gelegenheit und eine große Vollmacht. Ja? Nutzt sie zum Guten. Ja, jedenfalls ist es eben so, dass sobald also da ein Diener des Herrn eine götzendienerische Frau geheiratet hat, da ist in sein Haus und in sein Leben der Götzendienst hineingekommen. Und die Kinder waren oftmals geneigt, mehr Götzendiener zu sein, als Diener des Herrn. Und wenn das aber in der Priesterfamilie passierte, die waren ja vom Erbe her auch wieder Priester. Ja? Die waren die Nächsten und die waren halbe Baalsdiener und sollten dann am Altar des Herrn dienen. Und das war Gott ein Gräuel. Jede Vermischung zwischen der Wahrheit Gottes und dem Götzendienst und der Lüge der Heidenvölker ist Gott ein Gräuel. Ja? Er will nicht Vermischung, sondern Lauterkeit und Reinheit der Hingabe und Anbetung Gottes. Und der Satan will immer wieder die Anbetung des lebendigen Gottes verderben, durch das, dass er praktisch Götzendienst mit hineinmischt. Ja? Und damit weiß er ganz genau, das ist Gott nicht mehr wohlgefällig. Ja? Also wenn du in das reine, in diesen reinen Weihrauch jetzt einfach ein bisschen nur eine kleine Form von Verunreinigung reingebracht hättest, wäre der nicht tauglich gewesen für den Opferdienst im Heiligtum. Ja? Da wird genau gesagt, eine tote Fliege verdirbt praktisch das ganze Öl des Salbenwischers. Ja? Also das sind so diese Dinge, die machen wir uns nicht so klar. Aber diese Vermischung war etwas sehr, sehr Schwerwiegendes. Vor allen Dingen, weil das Gott ja bestimmt 10-mal in seinem Wort ganz ausdrücklich gesagt hat, dass sie das niemals tun dürfen. Und sie haben es trotzdem getan. Der Herr wird dem Mann, der so etwas tut, ausrotten aus den Zelten Jakobs, was sich redet und regt und redet, auch den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Und zum anderen tut er auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Ja, das ist heute auch eine ganz wichtige Botschaft. Auf der einen Seite sehen wir hier, dass Gott Ehescheidung nicht haben will. Und das wird ja heute immer mehr geleugnet, weil man einfach im Volk Gottes auch versucht, es dem Menschen möglichst bequem und gut zu machen. Und da wird alles so rumgedeutet, dass man darauf hinkommt, dass eigentlich Scheidung und Wiederverheiratung durchaus erlaubt ist für Christen und es nicht so schlimm ist, oder zumindest eben man da durchaus wieder weitermachen kann und wieder neu heiraten kann. Und da wird einfach diese Aussage, ich hasse die Ehescheidung, verharmlost und umgangen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Ehebund auch heute noch und eigentlich immer ein Heiliger war und unauflöslich in den Augen Gottes. Ja? Wir wissen ja, wie ernst ein Bund vor Gott war bei dem Bund der Gibeoniter, ja? Die sogar durch Betrug entstanden war, aber Gott hat ihn so ernst genommen, dass Josua genau gewusst hat, wenn wir jetzt die Gibeoniter trotzdem umbringen, obwohl wir ihnen einen Bund gemacht haben, dann wird das Gericht Gottes uns treffen, weil wir den Bund gebrochen haben. Ja? Und heute meinen wir, wir können solche Bünde brechen und auflösen, so wie es dem Menschen gefällt. Und das ist, denke ich, auch ein Zeichen des geistlichen Niedergangs, wenn die Ehescheidung im Volk Gottes immer mehr um sich greift und eben auch die Wiederverheiratung und eine leichtfertige Haltung gegenüber diesen Dingen. Und wenn man denkt, naja, ich habe Probleme mit meinem Ehepartner, ich habe ja immer den Ausweg, dass ich mich scheiden lassen kann und dann heirate ich jemand anders. Das wirkt sich katastrophal aus. Auch dass dann Probleme nicht mehr geistlich angegangen werden, sondern man einfach sagt, oh, wir haben uns auseinandergelebt, tschüss, Scheidung. Ja, und das ist Gott ein Gräuel, das will Gott nicht haben. Die andere Botschaft ist eine geistliche und die ist auch wichtig. Diese Juden haben also ihre jüdischen Frauen, die gottesfürchtig waren, weggeschickt und haben heidnische Frauen an der Stelle geheiratet, die Götzendienerinnen waren. Ja? Und da sagt Gott, schaut mal her, ich habe euch die Ehe, diesen Bund gegeben, habe euch eins gemacht. Gott hat sie eins gemacht. Ein Überrest des Geistes für ihn und wonach soll das eine trachten nach göttlichem Samen? Wir haben das in der Schlachterbibel, diese schwierige Stelle so übersetzt. Da hat auch der Roger Liebe uns ein bisschen beraten und geholfen. Ich denke, das ist die klarste Wiedergabe, die auch den Sinn uns zeigt. Nämlich Gott wollte, dass durch gottesfürchtige Ehen, ich sage jetzt mal christliche Ehen heute, ja, dass da ein göttlicher Same entsteht. Das heißt, dass Kinder aufwachsen, die auch wieder den Herrn kennen und wirklich dem Herrn nachfolgen und dienen. Das ist der Sinn der Sache. Und in dem Moment, wo zum Beispiel Christen Ungläubige oder Halbgläubige heiraten, irgendwelchen formalen Christen ohne Leben aus Gott, da wird diese Weitergabe des heiligen Samens, des Lebens aus Gott, großenteils blockiert und zerstört. Ja? Und es kommen Leute raus, junge, eine neue Generation, die den Herrn nicht mehr wirklich kennt. Und das war ja auch das Problem immer wieder in Israel. Und deswegen auch das hat Gott wirklich betrübt und hat ihn erzürnt, dass man sozusagen die gottesfürchtigen Ehen zerstört hat, um Ehen zu gründen, die wahrscheinlich mehr auf Fleischeslust basiert haben und die eben mit gottlosen Frauen geschlossen wurden. Und damit war dieser Überrest, dieser geistliche Überrest in seiner Existenz gefährdet. Das war auch die Absicht des Teufels damit, ja? Dass Israel durch solche Vermischung von seinem Weg abkommt. Ja, und dann finden wir hier eben das dritte Kapitel, das noch einmal ganz wichtig ist. Und da kommt jetzt auch noch mal eine sehr ernste Ankündigung, ja letztlich auch dieses endzeitlichen Gerichts über Israel. Da geht es jetzt also um die Zeit, wo die große Drangsal über das Volk Israel noch einmal kommen wird und wo der Herr Jesus bald wiederkommt als der Messias, als der Richter über die Gottlosen im Volk der Juden und als der Retter für die Gottesfürchtigen. Und das war sozusagen schon vorgeformt in der damaligen Situation bei Malachi. Und wir lesen im Kapitel 3 am Anfang, siehe, ich sende meinen Boten. Und das heißt ja Malachi, ja, also den großen Propheten Elia, von dem Johannes eben auch ein Vorläufer war und der wahrscheinlich in der Endzeit noch einmal auftreten wird. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Also die gottesfürchtigen Juden haben gehofft auf den kommenden Messias. Das galt natürlich dann auch ganz besonders in der Zeit des Herrn Jesus. Und darauf zielt natürlich diese Prophetie auch erst einmal in der ersten Erfüllung. Ja, sie haben gehofft, dass der Herr kommt und sie rettet aus der Bedrängnis, aus dem Verlust des Königreichs. Aber sie haben nicht bedacht, dass sie selber eben nicht in Gerechtigkeit vor Gott standen, sondern mit vielen Sünden und Abweichungen beladen. Und dann muss der Herr ihnen sagen, schaut mal her, wenn ihr in diesem Zustand seid und bittet um das Kommen des Messias, dann zählt euch vor. Denn wenn der Messias kommt, dann kommt er in Heiligkeit. Und dann wird er kommen wie ein verzehrendes Feuer. Ja? Und das ist genau der Punkt. Er wird dann läutern, schmelzen. In Schmelztiegel des Leidens wird der Überrest der Juden geläutert werden und geformt werden, sodass er dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist in der allerletzten Zeit, wird es geschehen. Im Schmelztiegel der großen Drangsal wird das geschehen, bevor der Herr dann wirklich kommt, dass da ein Volk ist, ein Überrest wieder, der wirklich den Herrn fürchtet und ihm wohlgefällig ist und der auch mit ihm ins messianische Reich kommt. Aber ganz viele Juden werden unter das Gericht Gottes fallen, weil sie gottlos waren, weil sie abgewichen waren vom Herrn. Dann auch in dieser zukünftigen Drangsal. Wir lesen ja von Jerusalem, dass 2/3 dort umkommen werden und 1/3 wird verschont und bekehrt sich. Ja? Also das heißt, da ist auch wieder nur ein Überrest, der letztlich dann die Verheißung des kommenden messianischen Friedensreiches empfängt und hineingeht. Und für den Rest wird das Kommen des Messias Gericht bedeuten, weil sie ein unbekehrtes, selbstgerechtes und hartes Herz haben. Ja? Wie ist unsere Herzenshaltung zum Herrn? Sind wir in Ordnung mit dem Herrn? Leben wir mit ihm? Genießen wir den Frieden der Gemeinschaft, der lebendigen Gemeinschaft mit dem Herrn? Oder gibt es solche, die vielleicht auch irgendwelche Sünden und unbereinigten Dinge mit sich rumschleppen und wo diese Gemeinschaft ein Stück ja abgekühlt ist und nicht mehr wirklich lebendig ist? Dann sollten wir ganz dringend den Herrn suchen und diese Sünden vor Gott bringen, bekennen, und er will sie doch gerne vergeben um des Herrn Jesu willen. Aber wir müssen sie bekennen und müssen uns beugen. Und genauso mag es sein, dass es solche gibt, die überhaupt noch nicht in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus stehen, die nur äußerlich mitlaufen. Und da wäre es so wichtig in dieser letzten Zeit, dass sie ernst machen mit dem Herrn Jesus und dieses wunderbare Angebot der Gnade und der Sündenvergebung annehmen. Und dann werden sie auch dem Herrn begegnen können, der wie ein verzehrendes Feuer kommt. Wenn wir wiedergeboren sind und beim Herrn, mit dem Herrn leben, dann tut uns dieses verzehrende Feuer nichts an. Da brauchen wir keine Angst davor zu haben, sondern es ist für uns herrliches Licht, Liebe und Heiligkeit, an der wir Anteil haben. Für den Sünder ist es etwas Schreckliches, aber für das Kind Gottes ist es etwas Wunderbares. Und es sollte ein Ansporn sein, uns, unser Verhältnis zu dem Herrn zu bereinigen. Ja, und dann lesen wir eben da noch Malachi 3, Vers 13 bis 24, diese Passage, die mir noch am Ende wichtig ist, weil da dieser treue Überrest noch einmal so deutlich herauskommt. Da sagt der Prophet, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich. Denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht. Und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Also da sehen wir noch einmal diese erschreckende Gleichgültigkeit, dass die Menschen so weit entfernt waren von Gott, dass sie gar nicht mehr gemerkt haben, dass Gott immer Sünde richten wird. Er tut es nicht sofort, er lässt nicht Feuer vom Himmel fallen, da können wir sehr froh drüber sein. Aber er tut es mit Sicherheit. Und wenn wir Gott kennen und Gott fürchten, dann wissen wir, dass solche Sprüche völlig daneben sind. Und da lesen wir von diesem Überrest, von denen, die nicht mitgemacht haben mit dem Abfall und der Herzenshärtigkeit der großen Mehrheit damals in Israel. Da heißt es in Vers 16, da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ja, also dieser Überrest hat gelitten unter der allgemeinen Abweichung. Das waren noch solche da, die haben den Herrn gefürchtet. Und die haben gelitten und hatten Not darüber, dass die Mehrzahl ihrer Volksgenossen sich so weit von dem Herrn entfernt hatte und den Gottesdienst pervertiert hat und im Heiligtum nicht mehr heilig gelebt hat und gedient hat. Und sie haben diese Not untereinander geteilt. Sie waren, hatten Gemeinschaft miteinander und der Herr hat sie gesehen und fand es wohlgefällig. Ja. Und das ist eben wichtig, dass wir das sehen. Wir sind vielleicht unter denen, die wirklich noch einen konsequent bibeltreuen Weg gehen wollen. Als Einzelnen, als Gemeinde sind wir praktisch überall in der Minderheit. Und viele, viele machen es anders, sie sehen das lockerer, sie sind kaum unterscheidbar von den Menschen der Welt, sie haben einen oberflächlichen, weltförmigen Lebensstil und trotzdem sagen sie, ja, ich komme auch in den Himmel, ja, das ist ja klar, wir kommen ja alle irgendwie in den Himmel, wenn wir nur äußerlich den Namen des Herrn Jesus bekennen. Und sie haben keine Herzensbeziehung zum Herrn, keinen echten Glauben, aber sie meinen trotzdem, dass sie in den Himmel kommen. Und hier in dieser Erdenleben macht Gott nicht einen sichtbaren Unterschied unbedingt. Ja, es ist nicht so, dass man sagen kann, die echten gottesfürchtigen Gläubigen, denen geht's immer gut und die anderen, die leiden unter Züchtigung. Das war ja so ein bisschen die Vorstellung von Asaf und von manchen Gläubigen im Alten Testament. Und das war schon damals nicht so und bei uns ist es erst recht nicht so. Ja. Also man kann durchaus die sagen, oh, ich bin doch glücklich und zufrieden, was willst du denn, kein Problem in meinem Leben. Und trotzdem, ihr Christsein ist falsch. Es ist unecht. Und der Unterschied, der wird gar nicht sichtbar so deutlich. Und deswegen sagt der Herr auch in Vers 18, dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Wir haben heute eine oberflächliche, gesetzlose Strömung in der Christenheit, die sagt, ich werde gerettet und ich habe Gnade, auch wenn ich in Sünde lebe und mich nicht wirklich um die Gebote Gottes kümmere. Und das ist eine falsche Lehre. Ja, das stimmt nicht. Das ist ein Christentum des breiten Weges, wo die Leute sagen, warum willst du auf diesem steilen, mühsamen, schmalen Weg gehen und gehorsam sein und dem Herrn treu dienen? Du kannst doch auf diesem wunderschönen, breiten Weg ganz bequem auch ins Himmelreich kommen. Ja? Bloß der Herr Jesus hat gesagt, der breite Weg führt nicht in den Himmel, sondern ins Verderben. Ja? Und das ist die Wahrheit. Und das Christentum des breiten Weges ist eine ganz große Verführung für viele heutige Christen, die meinen, sie könnten gesetzlos handeln. Und der Unterschied wird erst wieder klar werden, wenn der Herr gekommen ist, wenn die zurückbleiben, die nur ein äußerliches Christentum hatten und keine Wiedergeburt, keine Bekehrung, keine echte Gottesfurcht. Das ist der Punkt, aber der wirklich dem Wort glaubt, der weiß schon heute, dass Gott diesen Unterschied macht. Ja, und dann heißt es, Vers 19, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Ja, das ist die Abschiedsbotschaft des letzten alttestamentlichen Propheten. Er spricht von dem Tag des Herrn, von der Wiederkunft des Messias. Er spricht von der Vollendung der Heilsratschlüsse für Israel. Wir haben eine andere Hoffnung. Wir haben die Hoffnung auf den Herrn Jesus, der jederzeit wiederkommen kann, um seine Gemeinde zu vollenden und zu entrücken. Das ist die biblische Hoffnung für die Christen. Und die gläubige Gemeinde wird entrückt werden. Alle wahrhaft Wiedergeborenen werden vor den Herrn gestellt werden. Und das kann ganz, ganz schnell gehen. Das kann jederzeit kommen. Da gibt es kein Ereignis, das da irgendwie vorher noch nötig wäre oder kommen sollte. Und dann wird die Gemeinde vollendet sein. Und das bedeutet aber auch, dass alle die, die eben zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht bekehrt haben und noch nicht ernst gemacht haben mit dem Herrn Jesus, dass für sie dann auch die Möglichkeit, sich zu bekehren und Gnade zu finden, so nicht mehr gegeben ist. Dann kommt die Zeit des Gerichts. Dann wendet sich Gott Israel wieder zu. Und die Heidenvölker werden dahin gegeben in ein Zorngericht. Ja? Und dann fängt Gott an, unter den Israeliten zu wirken und gottesfürchtige Juden wieder zu erwecken, die dann den wiederkommenden Messias erwarten und verkündigen. Und das ist dann letztlich auch diese letzte Zeit, wo dann auch die große Drangsal kommt, wo die auch schwere Prüfungen haben werden. Die letzte Zeit, die dann dahin führt, dass der Herr Jesus wirklich in Macht und Herrlichkeit als König kommt, um sein Reich aufzurichten. Und da werden wir dabei sein, als eine geläuterte und verherrlichte Brautgemeinde, die mit Teil hat an dem Gericht und an der Königsherrschaft des Herrn Jesus. Und heute sind wir noch in der Zeit der Prüfungen, in der Zeit, wo wir geläutert und zubereitet werden, in der Zeit, wo der Herr möchte, dass wir ihm treu dienen, auch wenn viele Leute in der Namenschristenheit heute wirklich den Weg des Abfalls, der Religionsvermischung gehen. Ja, wir haben heute eine große ökumenische Massenbewegung, die immer mehr auch die Evangelikalen, die Pietisten, die Allianzchristen erfasst und verführt und benebelt. Und wo es darum geht, dass alle katholisch, evangelisch, die ganzen orthodoxen Kirchen, dass sie alle in eine große religiöse Einheitskirche hinein verwandelt und hineingebracht werden sollen, die unter der Führung der römischen Kirche steht. Und das ist die Hure Babylon, nach dem prophetischen Wort der Schrift. Und da sollen sie alle hineinkommen. Und es gibt nur noch ganz wenige, die wirklich sehen, Gott will unabhängige Gemeinde, die bibeltreu ist, die den Herrn Jesus noch kompromisslos das biblische Evangelium verkündigt und sie sich nicht vermischt mit den falschen Evangelien der römischen Kirche oder der Liberaltheologie der evangelischen Kirchen und auch nicht mit Charismatismus, mit Bibelkritik, mit diesen ganzen Verführungsströmungen, sondern die davon frei bleibt und das Heiligtum Gottes wirklich frei hält von den Vermischungen mit den Heidenvölkern, von Götzendienst und Frevel. Das ist eigentlich das, was Gott sucht. Das ist der Auftrag des treuen Überrestes der Gemeinde, dass wir Gemeinden bilden, die unabhängig sind vom Staat, die unabhängig sind von der Ökumene, von irgendwelchen Kirchenverbänden, die den wahren Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und ihm priesterlich dienen. Das können wir nur in der Absonderung tun. 2. Korinther 6, ich habe das schon zitiert in diesen Tagen. Ja. Wir können es nur tun, wenn wir uns absondern von der Hure Babylon, von der charismatischen Bewegung, von der ganzen Vermischung mit Unreinem, von der Bibelkritik. Ja. Das ist ja Abfall von dem wahren Gott, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr in seiner Vollständigkeit als irrtumslose Offenbarung annehmen. Von diesen Dingen sollen sich die Gottesfürchtigen fernhalten. Und damit gehen sie einen Weg, der ist schwer, der kostet Mühe und Leiden. Das bedeutet Ausgrenzung. Ja, du bist ja ein fundamentalistischer Sektenanhänger. Ja, das ist das, was man dann so hört, wenn man diesen Weg so gehen will. Sind wir bereit, diese Schmach zu tragen? Verstehen wir, worum es dem Herrn geht, wenn er eine heilige Priesterschaft haben will, die geistliche Opfer darbringt, unvermischt, unbefleckt, damit er verherrlicht wird? Wisst ihr, unser Daseinszweck ist nicht, dass wir ein bequemes, schönes Leben haben und uns selbst verwirklichen. Unser Daseinszweck ist, dass der Herr Jesus Christus durch uns bezeugt und verherrlicht wird. Und das bedeutet Leiden, das bedeutet Kreuzesnachfolge, Selbstverleugnung, ja? Kämpfe, Schwierigkeiten, Ausgrenzung. Oder lest ihr das anders in der Bibel? Der Herr Jesus sagt es doch ganz klar. Wir wollen das bloß nicht so ganz wahrhaben und blenden manchmal solche unbequemen Bibelstellen ganz gerne aus. Aber ich möchte uns ermutigen, wenn wir diesen Weg gehen, der schmal und steil ist, dann ist das Auge des Herrn auf uns gerichtet. Und der Segen des Herrn ist mit uns. Und das ist etwas, das macht einen riesen Unterschied aus. Wenn ich als Christ eigenwillig und ungehorsam bin und auf meine Selbstverwirklichung poche, dann habe ich vielleicht äußerlich ein bequemeres Leben, aber mir fehlt der Segen des Herrn. Mir fehlt auch der tiefe Friede, den der Herr Jesus denen gibt, die ihm wirklich unter Leiden und Schwierigkeiten nachfolgen. Ja? Wir haben äußerlich Bedrängnis, so sagt der Apostel Paulus, äußerlich Bedrängnis, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert und der Friede Gottes ist jeden Tag bei uns. Und das ist etwas Wunderbares, das kann ich nur zur Ermutigung sagen. Gott macht, segnet diesen Überrest. Gott segnet die, die bereit sind zu leiden um seinetwillen, die bereit sind, diesen biblischen schmalen Weg noch zu gehen. Und er wird diesen Überrest bestätigen. Und wenn dann einmal der Richterstuhl des Christus aufgerichtet ist und die Gläubigen Rechenschaft ablegen, dann bin ich fest überzeugt, dass diejenigen, die wirklich diesen Weg der Treue gegangen sind, dass sie das Lob des Herrn hören werden und dass sie sich jubelnd freuen können. Da werden vielleicht bei manchen Christen, wird da auch Reue sein müssen und Buße über Dinge, die sie in ihrer Lebzeit vielleicht gar nicht so ernst genommen haben. Und das ist immer das, wenn wir das Wort Gottes nicht einfältig ernst nehmen, in Ehrfurcht vor Gott, dann sind wir als Christen auf dem falschen Weg. Ja, und Gott wird niemals diejenigen im Stich lassen, die sein Wort ehren und die sein Wort ernst nehmen und mit aller Schwachheit versuchen, es auszuleben. Sondern darauf liegt ein ganz besonderer Segen. Das ist, denke ich, auch eine Botschaft, die wir hier aus dem Propheten Malachi entnehmen können. Und diese Zukunftshoffnung, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Das können wir auch auf uns beziehen. Ja? Unser Glaubensleben wird in allen Schwierigkeiten und Herausforderungen dann gerechtfertigt, wenn der Herr Jesus kommt, um uns in die Herrlichkeit zu holen. Dann wird sich zeigen, dass unser Glaube nicht Torheit war, dass er nicht umsonst war. Dann werden wir die Erfüllung sehen, die Hoffnung der Herrlichkeit wird sich an uns erfüllen. Und wenn wir diese Hoffnung haben, dann reinigen wir uns. Dann gehen wir auf diesem schmalen Weg und der Herr wird seinen Segen uns nicht versagen. Amen. Thank you.